Viele Christen verbinden Ruhe vor allem mit innerer Entspannung oder einem ruhigen Gewissen. Die Bibel spricht jedoch von einer tieferen, bleibenden Sabbatruhe. Gott ruht, wenn sein Herzenswunsch erfüllt ist und er in einem erneuerten Volk sichtbar wird. Diese Ruhe hat schon Spuren in der Schöpfung und im Tempel hinterlassen, ist in der Gemeindezeit als wachsende Wirklichkeit erfahrbar und wird eines Tages im neuen Jerusalem vollendet sein. Dazwischen stehen wir, gerettet aus Gnade, aber aufgerufen, in dieser Gnade zu wachsen, damit unser Leben zu Gottes Freude und zur kommenden Herrlichkeit passt. Die Gemeinde als wachsende Sabbatruhe Gottes. Wenn die Bibel von Gottes Ruhe spricht, führt sie uns zuerst zurück an den Anfang. Nachdem Gott in 6 Tagen die Schöpfung vollendet und den Menschen als sein Ebenbild hervorgebracht hatte, ruhte er am 7. Tag. Diese Ruhe war nicht Erschöpfung, sondern Befriedigung, Gott sah etwas von sich selbst auf der Erde wiedergespiegelt. Doch diese erste Sabbatruhe war zerbrechlich. Die Sünde trat ein, die Gemeinschaft wurde gestört, und das, worin Gott Ruhe gefunden hatte, zerfiel vor seinen Augen. Später, als der Tempel gebaut und die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte, gab es erneut eine Ruhe Gottes inmitten seines Volkes, aber wieder nur für eine Zeit. Beide Sabbate waren echte Erfahrungen Gottes und doch nur Vorbilder. Sie deuteten auf eine tiefere, bleibende Ruhe hin, in der Gott nicht nur bei seinem Volk wohnt, sondern sich in einem geformten, reifen Volk dauerhaft ausdrückt und regiert. Kurz gesagt ist die Sabbatruhe einfach Gottes Befriedigung in seinem Herzensverlangen. Immer wenn und wo immer Gott durch den Menschen auf der Erde ausgedrückt und dargestellt wird, ist er zufrieden und kommt zur Ruhe. Nachdem der Herr Jesus gekommen war, um Gott zu erklären und ihn als Beispiel und Vorbild auszudrücken und darzustellen, wurde durch seinen Tod und seine Auferstehung die Gemeinde hervorgebracht und zu dem gemeinsamen Ausdruck und der gemeinsamen Darstellung Gottes. Wenn Gott die Gemeinde hat, wird er wirklich ausgedrückt und dargestellt. Zweifellos ist das Gemeindeleben für Gott ein wirklicher Sabbat. Diese tiefere Wirklichkeit beginnt mit Christus. Er ist der wahre Mensch, in dem Gott vollkommen Wohnung genommen hat. In ihm fand der Vater eine Ruhe, die durch keine Sünde mehr zerstört werden konnte. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Christus dieses Leben, in dem Gott zur Ruhe kommt, in viele hineingepflanzt. So entsteht die Gemeinde als Leib Christi, nicht zuerst eine Organisation, sondern ein lebendiger Raum, in dem Gott sich selbst wiedererkennt. Wo Christus in den Glaubenden Gestalt gewinnt und in ihrem Zusammenleben sichtbar wird, findet Gott schon jetzt Sabbatruhe. Darum heißt es in Römer 14,17, denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo Gottes Gerechtigkeit, sein Friede und seine Freude in einer Gemeinschaft konkret werden, ruht Gott mitten im gewöhnlichen Alltag von Menschen, die von seinem Geist erfüllt werden. Doch diese Ruhe ist nicht statisch. Die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld und Gottes Bau, wie es in 1. Korinther Kapitel 3 Vers 9 heißt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Ein Ackerfeld ist kein fertiges Kunstwerk, das man nur betrachtet, sondern ein Ort von Saat, Wachstum, Wetter, Pflege und manchmal auch Rückschnitt. Gottes Sabbat in der Gemeinde ist darum ein Wachstumssabbat, er hat sein eigenes Leben als Samen in uns hineingelegt, und nun wartet er geduldig, bis dieses Leben zur Reife kommt, persönlich und gemeinsam. Wenn sein Haus gebaut wird, trägt jede Fuge, jede versteckte Verbindung, jede unscheinbare Treue dazu bei, dass seine Ruhe mehr Raum gewinnt. Gottes Geduld mit uns ist kein Ausdruck von Gleichgültigkeit, sondern von Hoffnung, er sieht schon jetzt den Leib, das Haus, die Braut, die wir in Christus sein werden. Dieser Blick auf die Gemeinde als wachsende Sabbatruhe bewahrt vor 2 Irrwegen. Auf der einen Seite relativiert er nicht, was heute schon real ist, Gott ruht tatsächlich dort, wo Christus gemeinsam ausgedrückt wird, selbst wenn es bruchstückhaft wirkt. Jede Versammlung, in der Christus Mittelpunkt ist, jeder Akt gegenseitiger Liebe, jede unspektakuläre Versöhnung am Rand der Gemeinde trägt den Geschmack der Sabbatruhe Gottes. Auf der anderen Seite nimmt er uns heraus aus einer zufriedenen Selbstbetrachtung. Wenn Gott sein eigenes Leben in uns eingesät hat, dann ist unser jetziges Gemeindeleben der Anfang, nicht der Höhepunkt. Die Reife, nach der Gott verlangt, wächst nicht im Tempo äußerer Aktivitäten, sondern in der Tiefe einer gemeinsamen Christusbeziehung. Denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Die Gemeinde als wachsende Sabbatruhe Gottes ernst zu nehmen, heißt, das unscheinbare Wachsen seines Lebens im Miteinander höher zu achten als äußeren Glanz. Indem der Blick für Gottes stille Befriedigung inmitten einer unvollkommenen, aber auf Christus ausgerichteten Gemeinschaft geschärft wird, wächst eine ruhige Freude und Motivation, Teil dieses Ackerfeldes und dieses Baus zu sein, nicht aus Druck, sondern aus der Gewissheit, dass jede echte Ausprägung von Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist etwas von Gottes eigenem Sabbat in unsere Zeit hineinträgt. Die drei realen Sabbate, Gemeinde, Königreich, Neues Jerusalem. Wenn man den Faden der Sabbatruhe Gottes durch die Schrift verfolgt, zeichnet sich eine Bewegung ab, keine bloße Wiederholung. Die Gemeinde ist der gegenwärtige Ort, an dem Gottes Ruhe inmitten von Bruch und Kampf sichtbar wird. Aber die Bibel lässt erkennen, dass dieser wachsende Sabbat auf etwas zusteuert. Das Bild wechselt vom Ackerfeld zur Ernte, vom Bau zur vollendeten Stadt. Der nächste Abschnitt dieser Geschichte ist das tausendjährige Königreich, in dem Christus sichtbar als König herrscht und diejenigen, die heute mit ihm verbunden bleiben, Anteil an seiner Herrschaft bekommen. Dieses kommende Zeitalter trägt den Charakter eines Erntesabbats, was Gott im Gemeindeleben ausgesät und unter oft widrigen Bedingungen hat heranreifen lassen, wird öffentlich gemacht und mit einer besonderen Form der Ruhe belohnt. Wir sind jetzt im Gemeindeleben, dem wachsenden Sabbat, der uns in den Erntesabbat des tausendjährigen Königreichs hineinführt. Aber selbst der Erntesabbat wird nicht die letztendliche Sabbatruhe sein. Die letztendliche Sabbatruhe wird das neue Jerusalem sein. Im Neuen Testament schimmert diese Perspektive an vielen Stellen durch. Die Rede vom Königreich, das wir empfangen, setzt voraus, dass es eine Seite der Gnade gibt, Gott schenkt uns Anteil, und eine Seite der Verantwortung, wir können diesen Anteil auch verfehlen. In der Offenbarung sieht Johannes diejenigen, die mit Christus 1000 Jahre herrschen, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Diese Herrschaft ist keine abstrakte Würde, sondern Teilhabe an einer Ruhe, in der die Mühe des Glaubensweges in eine gewürdigte Mitregentschaft eingeht. Die Gemeindezeit, mit all ihren unscheinbaren Treueakten, Leiden und Konflikten, ist die Saatzeit für diesen Erntesabbat. Und doch ist auch das tausendjährige Königreich nicht der letzte Horizont. Die Schrift verschiebt den Blick weiter auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dort steht das neue Jerusalem wie eine vollendete Sabbatlandschaft, kein Tod, kein Leid, keine Trennung mehr, sondern die bleibende, unverstellte Gegenwart Gottes inmitten eines verwandelten Volkes. In Offenbarung 21,3-4 heißt es, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hier kommt die Geschichte der Sabbatruhe zu ihrer letztendlichen Vollendung. Gott findet nicht nur Ruhe in einem Tempel oder in einer leidensgezeichneten Gemeinde, sondern in einer durch und durch geheiligten, verherrlichten Menschheit. Diese drei realen Sabbate, die Gemeinde als wachsender Sabbat, das Königreich als Erntesabbat und das neue Jerusalem als vollendeter Sabbat, hängen zusammen wie Morgendämmerung, Mittag und ewiger Tag. Was hier und jetzt in Schwachheit begonnen wird, wird im kommenden Zeitalter als Lohn aufstrahlen und in der zukünftigen Ewigkeit unaufhörlich weiterleuchten. Gleichzeitig wird deutlich, nicht jede Phase trägt denselben Charakter. Der jetzige Sabbat ist von Kampf, Reinigung und innerem Wachstum geprägt. Der Erntesabbat des Königreichs ist eine begrenzte, aber konkrete Belohnung für Überwinder, die inmitten von Widerständen mit Christus gegangen sind. Das neue Jerusalem ist schließlich die unverdiente, reine Gnade, in der Gott alle seine Kinder zur endgültigen Ruhe führt. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten, und die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet hatten und das Malzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Entfaltung der Sabbatruhe von der Gemeinde über das Königreich bis zum neuen Jerusalem zu betrachten, schenkt einen langen Atem. Gegenwart, Zukunft und Ewigkeit werden nicht mehr gegeneinander ausgespielt, sondern als zusammengehörige Etappen von Gottes Weg mit seinem Volk gesehen. So wächst eine stille Entschlossenheit, die jetzige Zeit als Saatzeit ernst zu nehmen, ohne die Seele mit Perfektionsdruck zu überladen, getragen von der Gewissheit, dass der Gott, der den wachsenden Sabbat begonnen hat, auch den Erntesabbat und die vollendete Ruhe gewiss heraufführen wird. Gnade, Reife und die Realität von Lohn und Verlust. Im Herzen vieler Gläubiger liegt eine Spannung, die oft nur halb ausgesprochen wird. Auf der einen Seite steht die Zusage der Gnade und der ewigen Sicherheit in Christus, auf der anderen Seite die ernsten Warnungen vor Züchtigung, Verlust und verfehlten Lohn. Die Bibel scheut sich nicht, beides nebeneinander zu stellen. Jesus spricht von seinen Schafen und sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden auf keinen Fall verloren gehen in Ewigkeit, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Das ewige Leben, das er gibt, ist keine Leihgabe auf Probe, sondern eine neue, unauflösliche Beziehung zu Gott. Gleichzeitig spricht dasselbe Neue Testament von einem Gericht der Gläubigen nach ihren Werken, von Strafe, von Verlust und von göttlicher Züchtigung, die zurzeit nicht als Freude, sondern als Traurigkeit erlebt wird. Wenn wir heute die Gemeinde in rechter Weise genießen, werden wir das Königreich im kommenden Zeitalter als Preis empfangen. Wenn wir heute die Gemeinde nicht in rechter Weise genießen, werden wir im kommenden Zeitalter den Verlust des Königreichs als Preis erleiden. Ein wichtiges Bild findet sich in der Feldbeschreibung des Hebräerbriefs. Dort ist von einem Ackerland die Rede, das den Regen aufnimmt und entweder nützliche Frucht trägt oder Dornen und Disteln hervorbringt. Das Land selbst bleibt, aber was wertlos ist, wird verbrannt. Ein ähnlicher Gedanke begegnet bei Paulus, wenn er das Werk eines Gläubigen mit Materialien beschreibt, die im Feuer geprüft werden, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, so wird er Lohn empfangen, wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das Heil als solches steht, aber die Qualität dessen, was aus diesem Heil hervorgegangen ist, kann im Feuer als Stroh vergehen. Die Einheit von Gnade und gerechtem Lohn wird sichtbar, wenn man die Quelle der Werke betrachtet. Gold, Silber und Edelsteine stehen für das, was aus Gottes eigenem Wirken stammt, Gold als Ausdruck der göttlichen Natur, Silber als Bild der Erlösung, Edelsteine als Symbol des verwandelnden Wirkens des Geistes. Wo das Leben der dreieinigen Gottes uns prägt, wächst etwas, das vor seinem prüfenden Feuer bestehen kann. Holz, Heu und Stroh dagegen stehen für das, was zwar religiös aussehen kann, aber aus Selbst, Fleisch und Weltlichkeit geboren ist. Gottes Gnade rettet Menschen, die mit vielen solchen Werken unterwegs sind, seine Gerechtigkeit macht zugleich deutlich, dass das, was nicht aus ihm ist, keine bleibende Bedeutung für die kommende Herrlichkeit hat. In dieser Perspektive werden die ernsten Worte über Lohn und Verlust zu einer Form der Liebe. Sie drohen nicht mit dem Entzug des ewigen Lebens, sondern wecken auf aus Gleichgültigkeit. Sie zeigen, dass das, was heute im Verborgenen geschieht, die Art, wie mit Christus, mit seinem Leib, mit Chancen und Zumutungen umgegangen wird, einmal ans Licht kommen und gewichtet werden wird. Der Erntesabbat des Königreichs ist in dieser Sicht nicht die allgemeine Ewigkeit, sondern eine besondere Belohnung für solche, die heute bereit sind, den Weg der inneren Reife zu gehen. Wer das Gemeindeleben gut genießt, das heißt, sich von Christus in diesem gemeinsamen Leben prägen lässt, wird Anteil am Königreich als Preis haben, wer diese Gelegenheit gering achtet, wird gerettet bleiben, aber den Verlust dieses Preises schmerzlich erfahren. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden auf keinen Fall verloren gehen in Ewigkeit, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird, und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen, wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Die Einheit von Gnade, Reife und der Realität von Lohn und Verlust im Blick zu behalten, bewahrt sowohl vor lähmender Angst als auch vor oberflächlicher Sorglosigkeit. Wer sein Leben und seinen Dienst von Christus her verstehen lernt, gewinnt einen inneren Maßstab, nicht Größe und Sichtbarkeit, sondern Herkunft und Beschaffenheit dessen, was getan wird, zählt. So erwächst eine stille Motivation, im Gemeindeleben und im persönlichen Alltag solche Wege zu suchen, auf denen seine Gnade substanzielle Spuren hinterlässt, nicht um sich einen Platz zu sichern, sondern weil der Platz in seiner Hand längst gewiss ist. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.